Heute tauchen wir ein in den asiatischen Wirtschaftsraum und wir gehen der Frage nach, warum sich so viele Investoren momentan von China abwenden und hin zu anderen asiatischen Ländern wenden, allen voran Indien. Und dazu habe ich mir einen kompetenten Gesprächspartner eingeladen, nämlich Martin Bechtloff vom ETF-Anbieter Franklin Templeton. Martin selbst hat einige Zeit in Asien, in Hongkong gelebt, ist seit dieser Zeit auch regelmäßig in Asien und hat ein ganz gutes Gespür, wie sich der Markt da in Zukunft weiterentwickeln kann. Es ist ein sehr interessantes Gespräch geworden. Wenn du dich also für den chinesischen Aktienmarkt oder Alternativen dazu, zum Beispiel Indien, interessierst, dann ist dieses Video heute genau das Richtige für dich. Viel Spaß! Hallo Martin, schön, dass du die Zeit gefunden hast, heute mit mir über China, Indien, den gesamten asiatischen Raum zu sprechen. Da ist ja sehr viel Bewegung momentan und auf das Gespräch freue ich mich jetzt schon.
Vielen lieben Dank für die Einladung, Markus. Vielen lieben Dank, dass ich heute hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Ich habe zu danken.
Ja, ich habe schon gesagt, der chinesische Aktienmarkt ist ja momentan nicht so beliebt bei den Anlegern. Ich habe vorhin mal nachgeschaut. 45%, jetzt muss ich gerade selber nochmal spicken, hat er verloren in, jetzt weiß ich gar nicht mehr in welchem Zeitraum, in einem Jahr kann es sein. Und der indische Aktienmarkt aber im Gegenzug knapp 60% zugelegt. Also da ist wirklich viel Bewegung da. Warum glaubst du denn, dass Investoren sich so von dem chinesischen Markt momentan abwenden und sich anderen Märkten zuwenden? Was sind denn da die Gründe dafür?
Genau, also es kommt natürlich bei den Prozenten, bei den Entwicklungen immer darauf an, welchen Markt gucke ich mir jetzt genau an, welchen Indexanbieter gucke ich mir jetzt natürlich genau an, weil da gibt es natürlich auch erhebliche Unterschiede, zum Beispiel innerhalb des chinesischen Aktienmarktes, aber auch genauso unter dem indischen Aktienmarkt. Ich würde sagen, es ist eine, also die Gründe darauf, auf die Frage sind relativ vielfältig. Einer der Gründe ist sicherlich, dass Investoren in letzter Zeit bei Aktienschwellenländern stärker unterscheiden, als das vielleicht noch in der Vergangenheit der Fall war. Und Emerging Markets Aktien nicht als einen einzelnen Baustein im Portfolio betrachten, sondern da ist das Zauberwort Disaggregation. Und was verbirgt sich hinter diesem sperrigen Begriff Disaggregation? Letzten Endes, dass Investoren hingehen und sich die einzelnen Märkte genau anschauen, ob das jetzt dann die Schwellenländer sind oder auch der gesamte asiatische Markt ist, weil Asien ist auch nicht gleich Asien, sie zum Beispiel Japan versus Länder wie Indien beispielsweise. Und Indien wird ja auch schon seit den 90er Jahren beispielsweise als einzelne Asset-Klasse betrachtet. Also um es auf den Punkt zu bringen, es gibt immer mehr Investoren, die, weil Asien so heterogen ist und China, du hattest es auch gerade angesprochen, in den letzten Jahren stark an Bedeutung hinzugewonnen hat, egal ob man sich die Marktkapitalisierung anschaut oder auch die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, und eben so heterogen ist, dass Investoren hingehen und die einzelnen Märkte aufschlüsseln und für sich bewerten. Wie ist das möglich? Beispielsweise auch, wir sprechen ja heute über ETFs, weil es mittlerweile eine Vielzahl an Länder-ETFs gibt, mit denen es eben dann auch möglich ist, diese Asset-Klassen einzeln zu bewerten. Das Zweite, ja, bitte.
Ich wollte nur sagen, das ist ja insgesamt so ein Trend in der Asset-Management-Zusammenstellung, dass man, in der Portfolio-Zusammenstellung, dass man sich mehr die einzelnen Märkte anschaut und einzelne Anlageklassen und nicht mehr so, sagen wir mal, mit der Schrotflinte alles kauft, weil eben die Situationen in der Welt komplizierter geworden sind und nicht jedes Land sozusagen über einen Kamm geschert werden kann.
Absolut, definitiv. Das gilt jetzt nicht nur übrigens dann für die Schwellenländer, das gilt auch nicht nur für Aktien, wenn wir gleich noch verstärkt über den Aktienmarkt sprechen werden, sondern das geben wir auch Investoren genauso von der Rentenseite zurück. Also das Portfolio-Management wird immer granularer, wenn man das möchte. Um nochmal auf die Gründe einzugehen, Markus, du hattest gerade eingangs natürlich die Entwicklung an den Aktienmärkten angesprochen, China gegenüber Indien, das ist auch sicherlich ein Faktor. Das heißt, dass wir völlig unterschiedliche Fundamentaldaten hatten. Ich erinnere mich noch gut, ein wichtiger Schlüsselmoment, würde ich sagen, das war so Ende 2022, Anfang 2023. Was war da? Peking ist hingegangen und hat die Null-Covid-Politik aufgehoben, die Covid-Restriktion aufgehoben. Und die Erwartung von den internationalen Kapitalanlegern, die waren extremst stark. Man hat erwartet, dass China ein nicht weniger als ein Wirtschaftswunder vollbringen wird. Und da muss man einfach sagen, China ist normal gewachsen. Also so wie andere Volkswirtschaften sich einfach auch nach dem Ende der Covid-Restriktion entwickelt haben. Und ganz normal, und dann sind irgendwann die Fundamentaldaten hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und man kann vielleicht einfach sagen, oder unsere Analysten sagen, dass die Euphorie dann nach der Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft vielleicht ein Stück weit zu euphorisch war. Dann gibt es noch mehrere, also noch weitere Gründe. Ein dritter Aspekt ist sicherlich auch neben den Fundamentaldaten das Thema Vertrauen. Peking hat bei internationalen Kapitalanlegern einiges an Vertrauen eingebüßt. Das spiegeln mir die Investoren zurück. Also wenn ich natürlich mit Investoren über China beispielsweise versus Indien spreche, dann sind das häufig deren Argumente, die dann aufkommen, wie zum Beispiel auch, dass man eben sagt, Peking hat relativ schnell, ohne dass es sich vorher anbahnte, mit empfindlichen Reformen reagiert. Beispielsweise sei da der IT-Sektor, aber auch zum Beispiel der Bildungssektor genannt. Und das hat doch einige Investoren auf dem falschen Fuß erwischt. Und ganz anders eben zum Beispiel dann auch in Indien, wenn wir jetzt dann noch stärker mit Indien vergleichen. Da wiederum sagen viele Investoren, findet man viel Stabilität, nicht nur politische Stabilität, sondern auch wirtschaftliche Stabilität ist etwas stärker vorhersehbar. Und dieses Thema Vertrauen, das ist halt ein wichtiges Asset an den internationalen Kapitalmärkten, muss man feststellen. Das hat natürlich auch zu der gesamten Wahrheit gehört dann auch dazu. Ich meine, Peking analysiert die Situation auch und hat das natürlich auch reflektiert und ein Stück weit auch eingesehen, möchte ich an der Stelle sagen, weil da muss man ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, was Peking dann kommuniziert, dann etwas mit mehr Pragmatismus die Märkte vorbereitet und hat jetzt beispielsweise jüngst auch ein großes Stützungspaket zur Stützung des chinesischen Aktienmarktes in Höhe von rund 280 Milliarden US-Dollar publik gemacht. Will also darauf hinaus, Markus, dass sich diese Situation natürlich auch sehr schnell dynamisch entwickeln kann. Also genauso gut sagen auch viele Investoren, dass sie China weiterhin auf der Watchlist haben und die niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisse ein Argument sein könnten, warum man dann vielleicht demnächst dann auch wieder, wenn Peking weiterhin auch an Vertrauen gewinnt, dann wieder in den chinesischen Aktienmarkt einsteigen, will einfach damit dann darauf hinaus. Die Situation an den Kapitalmärkten ist natürlich auch ziemlich dynamisch. Und dann ein Argument, was auch wiederum häufig von Investoren genannt wird in dem Zusammenhang, sind sicherlich auch geopolitische Risiken. Ganz anders dann vielleicht auch als in Indien. Da gehen wir gleich noch sicherlich genauer drauf.
Martin, ein Grund, warum ich dich hier eingeladen hatte, war, dass wir uns im Speziellen jetzt auch mal China und Indien anschauen. Und ich hatte im Vorfeld natürlich ein bisschen recherchiert. Und bin dann so eben auch auf das Thema Indien im Speziellen gekommen. Wir haben auch im Magazin, meine ich, kürzlich was darüber geschrieben und war dann eigentlich ganz überrascht, weil irgendwie bin ich ja immer so aufgewachsen mit der Meinung, China ist ein Staat, der stark wächst, wo die Bevölkerung, das Bevölkerungswachstum auch sehr groß ist. Aber das ist mittlerweile gar nicht mehr so. Die Bevölkerung sinkt oder schrumpft. Im Gegensatz zu Indien, da wächst sie. Also ist eigentlich ganz spannend. Dann, wenn man auf die Größe der Wirtschaften schaut, dann erkennt man, okay, Indien ist auf Platz 5 der größten Volkswirtschaften der Welt. Ja. Wenn man dann allerdings die absoluten Zahlen anschaut, dann sieht man, okay, da ist zwischen Indien und China doch noch ein recht großer Unterschied. Wie schätzt du das ein? Ja,
absolut. Und in dem Zusammenhang stellen dann auch gerne Investoren die Frage, kann die indische Wirtschaft jetzt China als größte asiatische Volkswirtschaft ablösen und China sogar überholen? Und ich bin da völlig bei dir. Also wenn man sich die aktuellen Zahlen anschaut, dann beträgt das chinesische Bruttoinlandsprodukt ungefähr 17 Billionen US-Dollar. Zum Vergleich, das indische Bruttoinlandsprodukt, richtig auf Position 5, hinter Japan und Deutschland, ungefähr 3,5 Billionen US-Dollar. Das deutsche BIP, das zum Vergleich, damit wir das hier auch aus deutscher Brille einfach einordnen können, das liegt bei rund 4 Billionen US-Dollar. Also insofern ist es natürlich noch ein extrem weiter Weg für die indische Wirtschaft, um auf das Niveau Chinas aufzuholen. Mhm. Und wenn man sich zum Beispiel mal das Bruttoinlandsprodukt dann pro Kopf anschaut, dann ist das von China ungefähr 5-6 Mal so groß wie das von Indien. Und dann darf man nicht vergessen, dass es in den letzten 50 Jahren, vor ungefähr 50 Jahren, noch ungefähr auf demselben Niveau war. Und dann antworten Investoren auch mitunter, indem sie sagen, hat Indien nicht vielleicht Potenzial noch nicht ausgeschöpft, was es hätte ausschöpfen können im Vergleich zu China? Man muss einfach sagen, an der Stelle, Indien hat ja nicht geschlafen. Indien ist in den letzten Jahren enorm stark gewachsen und einer der Hauptgründe, warum im Moment die Schwellenländer Asiens überhaupt so stark wachsen. Also das indische Wirtschaftswachstum betrug zum Beispiel letztes Jahr ungefähr 6%. Chinas Wirtschaftswachstum betrug rund 5%. Und es gibt Erhebungen, Analysen, die sagen in dem Zusammenhang, dass das chinesische Wirtschaftswachstum bei rund 3,5% lag, wenn man mal den Green-Tech-Sektor, zum Beispiel mal die Elektrofahrzeuge und die erneuerbaren Energien ausrechnet. Da wächst Indien auch, aber nicht in dem Tempo. Also da positioniert sich China sehr stark. Und wenn wir uns jetzt mal die nächsten Jahre anschauen und dieses Jahr anschauen, soll Indien sogar um 6,5% wachsen, laut dem IWF und Internationalen Währungsfonds. Ganz spannend ist, dass da regelmäßig die Prognosen auch angehoben werden. Für die indische Wirtschaft. Die chinesische Wirtschaft soll hingegen um rund 4% wachsen. Und ein ähnliches Bild sehen wir auch in den nächsten Jahren für 2025 und 2026. Also, um es kurz zu machen, die indische Wirtschaft holt definitiv auf gegenüber der chinesischen Wirtschaft. Das liegt natürlich aber auch fairerweise daran, Markus, weil wir hatten gerade die 17 versus 3,5 Billionen angesprochen. Indien kommt von einem anderen Niveau. Volkswirtschaften mit einem anderen Reifegrad, die können natürlich viel höhere Wachstumszahlen aufweisen. Also die chinesische Wirtschaft, die ist lange zweistellig gewachsen per annum. Und man muss einfach sagen, dass die chinesische Wirtschaft mittlerweile einen relativ hohen Reifegrad erreicht hat. Da hat einfach Indien noch enorm viel Potenzial aufzuholen. Und demografische Entwicklung, du hast es gerade richtig angesprochen, und zwar ging das ganz groß durch die deutschen Medien, dass Indien wohl China als das bevölkerungsreichste Land der Welt sogar abgelöst hat mit über 1,4 Milliarden Menschen. Ein Novum seit der Aufzeichnung. China war immer das bevölkerungsreichste Land der Welt. Woran liegt das? Die chinesische Bevölkerung ist jetzt sogar 2 Jahre in Folge geschrumpft. Covid hatte da einen Einfluss drauf, aber insbesondere auch die Ein-Kind-Politik Chinas. Und Investoren in den Schwellenländern sprechen auch oder investieren auch gerne in Schwellenländeraktien, weil sie da von der demografischen Dividende sprechen. Und wir sehen, dass die Personen im erwerbsfähigen Alter in Indien immer weiter zunehmen werden und eine andere Entwicklung eben in China. Also das ist dann halt auch diese Heterogenität, von der ich spreche. Ähnliches, wir wollen ja auch nicht nur über China in Indien sprechen, beobachten wir auch in anderen asiatischen Nationen, wie zum Beispiel Japan an erster Stelle genannt, aber auch Taiwan und Südkorea. Das ist also kein rein chinesisches Phänomen, aber zeigt meiner Meinung nach nochmal ganz gut diese Unterschiede, diese Heterogenität innerhalb von Asiens auf und ist wieder ein weiterer Grund, warum Investoren dann halt Asien nicht nur als einen Baustein eben betrachten, sondern mittlerweile ziemlich disaggregiert.
Wenn ich jetzt aber so mir, ich sage jetzt mal so Schlagwörter über China, ja, da fällt mir ein, also bevölkerungsreichstes Land haben wir gerade schon gehabt. Mir fällt ein Mega-Bauprojekte. Ja. Mir fällt ein, ich nenne es jetzt mal lauter Kopien von den amerikanischen Amazons, Teslas und so weiter dieser Welt. Also, dass sie halt auch ihre eigene Technologie sozusagen entwickeln.
Ja.
Werkbank der Welt war es mal, jetzt eher selbstbestimmt agierend auf der Welt und große militärische Macht. Ich wüsste jetzt ehrlicherweise gar keine Attribute für Indien. Da Indien habe ich eher so Begriffe im Kopf wie schon noch eine tendenzielle Armut, viele Umweltprobleme. Mhm. Ich nenne es jetzt mal Callcenter, da gab es ja auch eine Phase. Also für was steht denn eigentlich Indien und wie will sich das Unternehmen in den nächsten Jahrzehnten neu erfinden oder so eine wirtschaftliche Macht werden? Da muss ja einiges passieren, um vom Bruttoinlandsprodukt entsprechend auch stark wachsen zu können.
Absolut, Markus, du hast völlig recht. Stichwort IT-Outsourcing, das kann ich nur bestätigen, gerade auch wie hier sinnbildlich in der Finanzbranche. Egal, ob jetzt mein aktueller Arbeitgeber oder mein früherer Arbeitgeber und auch von unseren Wettbewerbern wissen wir, dass mittlerweile extrem viele IT-Outsourcing-Projekte in Indien stattfinden. Und ein Großteil meiner Kollegen, mit denen ich tagtäglich zu tun habe, arbeitet mittlerweile und stammt aus Indien. Das ist natürlich aber auch ein wesentlicher Faktor, warum Indien in nächster Zeit stark wachsen wird. Weil warum sind diese Unternehmen, diese Weltkonzerne nach Indien gegangen? Unter den 1,4 Milliarden Menschen haben wir viele erwerbsfähige Kräfte, die gut ausgebildet sind. Englisch beispielsweise macht es dann auch für die Konzerne dort zugänglicher, wenn wir das zum Beispiel mit China vergleichen. Warum? Weil Englisch einfach Amtssprache ist oder weit verbreitet ist in Indien, ganz anders als in China. Und das macht es dann zum Beispiel auch für den Binnenmarkt extrem attraktiv. Also ein wichtiger Vergleich zwischen China und Indien ist, dass China eine sehr große Abhängigkeit von Investitionen und vor allem dann auch vom Außenhandel hat, von dem Export hat und dann auch von dem Import von Know-how. Nicht ohne Grund sind mittlerweile chinesische Automobilexporteure größer oder haben mittlerweile Indien als größte Automobilexportnation abgelöst. Nicht nur wegen BYD und Geely und NIO und wie sie alle heißen, sondern wenn wir dann den Blick nach Indien werfen, dann sehen wir, dass dort die indische Wirtschaft verhältnismäßig viel abhängiger ist am Binnenmarkt und viel weniger in Relation abhängig ist dann eben vom Außenhandel. Und wir sehen dann aber auch als zweites, also das unterscheidet definitiv die indische Wirtschaft von der chinesischen Wirtschaft, was dann für viele Investoren auch in letzter Zeit ein wichtiger Grund ist, in Indien zu investieren, ist das Thema Friendshoring. Und zwar, wir hatten gerade schon geopolitische Risiken angesprochen und vielleicht in dem Zusammenhang sei auch der Inflation Reduction Act aus den USA genannt, der versucht, Unternehmen aus Asien beispielsweise wieder nach Nordamerika zu holen. Das machen logischerweise nicht alle Unternehmen. Und diese Friendshoring oder China Plus 1 Strategie, das sind so Fachbegriffe, die in dem Zusammenhang gerne genannt werden, sorgen dafür, dass viele Unternehmen mittlerweile dann nach Indien gehen. Also Indien mit seinen 1,4 Milliarden Menschen, habe ich gerade schon angesprochen, ein riesiger Markt, ein riesiger Binnenmarkt. Übrigens auch einer der wichtigsten Gründe gewesen, warum damals deutsche Automobilkonzerne natürlich auch nach China gegangen sind, Absatzmärkte. Viele Unternehmen verlagern mittlerweile halt auch Produktionskapazitäten nach Indien. Also einige Automobilhersteller, aber vor allem auch einige Mobiltelefonhersteller, gerade auch aus Nordamerika, die gehen zusehends nach Indien. Warum? Weil vorhin schon adressiert, sie finden dort politische Stabilität, sie finden dort einen riesigen Absatzmarkt und ganz wichtig, die indische Wirtschaft zieht auch diese Unternehmen mittlerweile an über Subventionen, über Reformpakete und möchte dort gezielt reingehen. Also öffnet sich auch zusehends für internationale Konzerne und das macht es attraktiv, definitiv. Ja, und dann vielleicht noch ein dritter Aspekt, Markus, wenn du erlaubst, ist sicherlich auch Geopolitik. Die Inder, die positionieren sich aus unserer Sicht ziemlich clever, ziemlich smart zwischen den einzelnen Weltmächten in dieser zusehends multipolaren Welt. Also zwischen dem Westen, zwischen Europa und den USA auf der einen Seite und dann vielleicht Russland und China auf der anderen Seite und anderen asiatischen Volkswirtschaften. Das sieht man zum Beispiel daran, wie häufig doch führende Staatslenker mittlerweile nach Indien reisen, um dort eben für sich zu buhlen. Und Indien positioniert sich irgendwo clever halt dann als, überspitzt gesagt, als die neutrale Schweiz Asiens. Mhm. Und versucht dann halt von diesen Spannung zu profitieren im eigenen Interesse. Das sehen wir zum Beispiel bei den Rohstoffimporten.
Gibt es denn aber, vielleicht nochmal um das Thema Wirtschaft Indien zurückzukommen, gibt es denn Branchen, wo du jetzt sagst, da sind die wirklich gut oder da wird viel investiert und Kraft reingesteckt gerade, um da neue Märkte auch für sich zu erschließen. Du hast ja gesagt, die Wirtschaft ist sehr stark auf den Binnenmarkt bezogen, also auf das Land selber. Das ist ja dann oft Konsumgüter, Baubranche, solche Themen wahrscheinlich.
Richtig.
Aber auf der internationalen Bühne gibt es da irgendwelche Technologienentwicklungen, wo man sagen kann, okay, also da ist Indien mal richtig gut.
Ja, richtig, genau. Also eine Größe, die ich letztes Jahr mit Erstaunen festgestellt hatte, betrifft dann Thema Infrastruktur. Indien baut viele neue Flughäfen und hat letztes Jahr kumuliert ungefähr 1000 Flugzeuge bestellt, Air India und Indigo, kumuliert. Das sind riesige Dimensionen, da holt Indien jetzt gerade extrem stark auf, auch weil gerade dann die Interesse innerhalb Indiens nach Flugreisen enorm gestiegen ist und auch in den nächsten Jahren stark steigen wird. Deshalb eben diese große Anzahl an neuen Flugzeugbestellungen. Also definitiv das Thema Infrastruktur. Indien versucht auch unabhängiger zum Beispiel von fossilen Brennstoffen zu werden und investiert massiv beispielsweise in erneuerbare Energien. War mal vom Energiemix eines der führenden Nationen in puncto Nutzung von nachhaltigen Energieträgern und da möchte es auch wieder hin und investiert dort massiv. Also das Thema Infrastruktur definitiv. Dann nochmals, wir kommen ja aus der Finanzbranche. Eine der größten Banken der Welt, die HDFC, ist beispielsweise eine indische Bank nach Marktkapitalisierung von weit über 100 Milliarden. Wenn wir das mal vergleichen mit unseren europäischen, gerade mit unseren deutschen Geldhäusern, dann werden wir da aber eine riesige Diskrepanz feststellen. Da gibt es noch weitere Beispiele für. Du hattest das Thema Konsum angesprochen und die Inder, die konsumieren gerne logischerweise und nachvollziehbar auch gerne einheimische Produkte, die hier vielleicht dann unbekannter sind. Und wir haben aber mittlerweile, wenn man sich die größten indischen Aktiengesellschaften anguckt, auch tatsächlich einige führende indische IT-Unternehmen. Also ihr seid zum Beispiel Infosys genannt, ihr seid zum Beispiel Tata Consultancy genannt. Das sind mitunter führende IT-Anbieter im Bereich Softwareentwicklung, im Bereich Cloud Computing, also auch im Bereich IT, vielleicht noch nicht da, wo China ist, wenn wir an Tencent, Baidu und Alibaba denken. Indien holt an der Stelle definitiv auch auf. Und ich hatte gerade zum Beispiel auch Automobile angesprochen und Mobiltelefone angesprochen. Das sind Bereiche, die Elektronikindustrie insgesamt, da holt Indien ziemlich stark auf, subventioniert das Ganze und holt auch ausländische Unternehmen in das Land hinein.
Mhm. Gehen wir jetzt mal nochmal auf so eine Portfolioebene. Ja. Also ich fasse jetzt mal grob zusammen. Ja? Investoren wenden sich von China aufgrund verschiedenster Risiken, schlechterer Erwartungen, vielleicht zu hohen Erwartungen an ein Wirtschaftswachstum nach der Corona-Pandemie, wenden sich da eher ab. Die Aktienmärkte haben korrigiert und es gibt andere asiatische Märkte, die interessanter sind, sich da als Alternative anbieten. Indien haben wir jetzt etwas ausführlicher besprochen. Ja. Wenn ich mir jetzt so einen Index anschaue, der ja für die Schwellenländer Exemplare steht, zum Beispiel den MSCI Emerging Markets Index, habe ich vorhin nachgeschaut, da sind ungefähr 20% China drin, jetzt sage ich mal grob plus minus 20% Indien drin und die restlichen Länder. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat der MSCI auch angekündigt, der China-Anteil wird sukzessive steigen, weil die Wirtschaftsmacht eben höher sich repräsentieren muss. Dann kriegen wir quasi so eine Gewichtung wie bei USA im MSCI World. Ja, und das mögen anscheinend Investoren nicht. Was gibt es denn dann jetzt für Alternativen, beziehungsweise konkret, was machen denn jetzt Investoren? Verkaufen die den MSCI World und schichten um, gehen in die einzelnen Länder? Das ist vorhin schon mal kurz angesprochen, aber vielleicht können wir da jetzt noch ein bisschen tiefer reingehen.
Richtig, genau. Wir hatten auch angesprochen, dass Investoren zusehends granularer werden bei der Portfoliogewichtung. Wir sehen beispielsweise, dass es neue Investmentlösungen im Bereich Emerging Markets, Aktien ex-China beispielsweise gibt. Also da werden dann bewusst Strategien aufgelegt ex-China. Und das Gleiche sehen wir übrigens auch im Bereich Asian Equities. Wir haben bei Franklin Templeton beispielsweise im Dezember den ersten europäischen ETF für die Assetklasse Asien ex-Japan ex-China aufgelegt. Das sind dann eben Länder sehr hochgewichtet, wie Indien, über das wir jetzt gerade viel gesprochen hatten, wie Korea, wie Taiwan, also das technologisch stark entwickelte Asien ist dort ziemlich ziemlich stark gewichtet. Also da gibt es mittlerweile eine, auch auf der ETF-Seite, eine Vielzahl von Investmentlösungen, dass ich dann dort eben China auch als einzelnen Baustein einsetzen kann. Also egal, was jetzt da meine Position ist, taktisch oder strategisch getrieben gegenüber China, feststeht, es ist dann ein einzelner Portfolio-Baustein, wie vielleicht dann auch eben Japan. Und dann habe ich eben die Möglichkeit, China anhand meines House-Views, meiner Einschätzung gegenüber dem chinesischen Aktienmarkt über- oder unterzugewichten. Das kann ich natürlich dann auch insgesamt dann über einzelne asiatische oder Schwellenländerbausteine natürlich dann nochmal miteinander kombinieren, dass ich dann im Prinzip dann mein Zielallokation in puncto chinesische Aktien habe. Wenn wir jetzt gerade über Indien sprechen, in der Regel liegt der, wenn ich mir die Marktkapitalisierung einmal global angucke, liegt der indische Anteil bei ungefähr 4%, also über alles betrachtet. Also wenn ich mir ein globales Portfolio anschaue und bei knapp 4% von der Marktkapitalisierung, warum? Weil mittlerweile der indische Aktienmarkt auch einer der global größten Aktienmärkte überhaupt ist, vergessen wir manchmal vielleicht ganz gerne, weil wir unsere sogenannte Home-Bias, unsere deutsche europäische Brille aufhaben. Und wenn ich dann aber nochmal das vielleicht vergleiche mit einem Ansatz, der sich das Bruttoinlandsprodukt anguckt, dann kann der indische Aktienanteil sogar auf 10% gewichtet werden. Warum? Weil Indien jetzt global betrachtet auch Kaufkraftparität mittlerweile so einen großen Anteil ausmacht, Tendenz natürlich steigend, genau. Vielleicht, Markus, wenn du erlaubst, nochmal zwei weitere Faktoren, die Investoren gerne auch mit Indien in Verbindung setzen. Das eine sind die PMI-Daten, also warum gerade indische Aktien auch ziemlich en vogue sind, das spiegeln die Investoren an Gründen zurück, ist, dass der indische PMI-Index oder die Werte dauerhaft mittlerweile bei über 50 sind. Das weist also auf einen Expansionskurs zurück. Mhm. Und das findet man in vielen anderen Teilen der Welt nicht. Da muss man schon sehr, sehr genau schauen. China ist ab und zu auf der Schwelle, andere Schwellen in der Asien ist auch. Aber ganz anderes Bild als eben hier in Europa, wenn man sich die Expansion mal anschaut, den PMI-Index dann eben als Maßstab nimmt. Und das andere ist auch, Markus, wir haben dieses Jahr in Indien, in der größten Demokratie der Welt, haben wir politische Wahlen. Das ist nochmal ein weiterer Grund, sich indische Aktien anzuschauen, weil in diesen Tagen und in diesen Zeiten natürlich einiges dafür dann auch getan wird, dass indische Aktiengesellschaften besonders gut dastehen. Und so sagen Analysen voraus, dass die Unternehmensgewinne von indischen Aktien in den nächsten Jahren deutlich stärker steigen werden als noch in den vergangenen Jahren, deutlich zweistellig. Das ist vielleicht auch nochmal ein weiterer Grund. Und wir bei Franklin Templeton sagen, dass jetzt eben in diesen Jahren, auch wenn du vielleicht das Ganze nochmal vergleichst mit der amerikanischen Fed-Politik, dann könnte dieses Mal dafür sprechen, auch nochmal für die Aktien Schwellenländer und asiatische Aktien insgesamt, dass in dem Punkt 12 Monate, nachdem die Fed begonnen hat, die Zinsen zu senken, kaum eine Assetklasse so stark gestiegen ist wie Aktien Schwellenländer.
Ja, das ist ganz spannend, hat natürlich auch einen großen Einfluss, das Zinsniveau überhaupt auf die Aktienmärkte, und wahrscheinlich hebelt sich das dann einfach in den Schwellenländern halt nochmal zusätzlich. Ich habe nochmal einen anderen Aspekt, weil ihr seid ja als Franklin Templeton ja auch ein aktiver Fondsmanager. Du vertrittst jetzt den ETF-Bereich. Ich frage jetzt einfach trotzdem mal, in so einem, sagen wir mal, ja doch aus europäischer Sicht schwierigen Markt und auch schwer zugänglichen Markt, macht es da dann, also ist dann ein Index-Investment, ist es ausreichend, oder ist es da nicht vielleicht doch besser, einen Profi, einen aktiven Manager, der tiefer in der Materie drin ist, zu beauftragen? Also wie schätzen das da eure Kunden ein? Also
also wir haben jetzt tatsächlich, wenn man sich die europäischen ETF-Investoren mal anschaut, seit 14 Monaten positive Netto-Mittelzuflüsse in indischen Aktien-ETFs. Also es gibt wohl, und jeden Monat, es gibt wohl gute Gründe wahrscheinlich für indische Aktien. Die Gründe sind dafür natürlich vielschichtig. Also wenn man sich das mal auf Indizee-Ebene anschaut, bevor ich aktiv-passiv kommentiere, dann hat über die letzten 20 Jahre kaum ein Aktienindex so gut funktioniert wie zum Beispiel der indische Aktienindex. Also der hat zum Beispiel die europäischen Aktien verglichen mit dem MSCI Europe deutlich outperformed. Das ist vielleicht bei dem einen oder anderen Investor, weil ich eben Emerging Markets breit abgedeckt habe, vielleicht ein bisschen untergegangen. Aber wenn ich mir da mal einen langen Zeitraum angucke, und du hattest eingangs ja auch einen kurzen Zeitraum angeguckt, und ich kann da auch einen mittelfristigen Zeitraum mir anschauen, dann standen indische Aktienindizes verglichen mit westlichen Pendants, auch, aber auch gerade mit Emerging Markets breit, ziemlich gut da. Und es gibt natürlich immer wieder Phasen, Markus, wo ein Index mal outperformed wird durch einen aktiven Manager. Aber ich meine, die Frage ist natürlich auch, womit vergleiche ich das? Also schafft es jeder aktive Manager dann outzuperformen? Wenn ich mir die Daten, die Erhebungen mal von Morningstar, die jüngsten Erhebungen mal anschaue, dann schaffen es immer weniger Fondsmanager, auch aktive Fondsmanager, die passiven Indizes auch in den Schwellenländermärkten outzuperformen. Und dann haben wir nicht nur natürlich eine Wertentwicklungsseite, sondern wir haben natürlich auch noch eine Risikoseite. Also ja, es lohnt sich da genauer hinzuschauen, und bevor ich Äpfel mit Birnen vergleiche, dann auch nochmal die Risikoseite anzuschauen, weil es gibt mitunter natürlich Aktienmanager, die kaufen sich vielleicht die höhere Wertentwicklung auch durch ein höheres Risiko in Form von Volatilität ein. Dann gibt es, Markus, viele Investoren, die den ETF natürlich gerne als taktisches Mittel ansprechen, habe ich vorhin erzählt. Das hatten wir gerade auch während der Covid-Phase, während Stressszenarien dann eben gesehen, dass ich mit dem ETF natürlich schnell sogenanntes Exposure in meinem Portfolio aufbauen kann, ohne dass ich natürlich mir dann nochmal über eine Due Diligence den aktiven Fondsmanager genau angucken muss, weil auch der kann ja seine Strategie und sein Portfolio anpassen. Und da möchte ich vielleicht einfach auch mal taktisch betrachtet einen Aktienmarkt breit abdecken. Das geht natürlich gerne dann über so ein transparentes, liquides Produkt denn wie den ETF ganz gerne.
Ja, ich bin ja pro ETFs. Ja, ich hatte mir nur gedacht, das könnte in so Märkten halt, wenn es dann doch etwas komplexer ist, auch mit unterschiedlichen Ländern beispielsweise und unterschiedlichen Situationen in den jeweiligen Ländern, halt vielleicht doch die Möglichkeit geben, da mit einem aktiven Ansatz besser zu fahren. Ja. Aber gut, das zeigt sich ja. Ich würde sagen, wir haben viele Aspekte jetzt beleuchtet, vielleicht nochmal zusammengefasst. Ja. Ja, ein ganz kurzes Fazit aus deiner Sicht. Wenn jetzt jemand sagt, China, weiß ich, schwierig, andere asiatische Märkte sollte ich mir mal anschauen. Vielleicht ist Indien ja doch ein Markt, den man sich näher anschauen sollte. Was ist so deine letzte Schlusskommentierung, kurz zusammengefasst? Ja. Wie sollte man am besten jetzt vorgehen?
Genau, also Asien insgesamt beeindruckt mich immer wieder, wenn man sich die Größen anschaut. Also in dem Zusammenhang, um auf deine Frage zu antworten, fällt mir als erstes ein, dass wir uns vor Augen führen müssen, dass 86% der künftigen Mittelschicht aus Asien stammt. Und das hat natürlich auch einen riesen Einfluss auf die Unternehmen. Also die Frage, welche Produkte teilweise auch deutsch vom Export stark abhängige Unternehmen produzieren, die wird zusehends in Asien beantwortet, diese Frage. Warum? Weil asiatische Konsumenten schier ihrer Größe und auch immer stärker dort dann eben in die Mittelschicht aufsteigen und immer stärker auch Einfluss darauf haben, was westliche Unternehmen eben produzieren, dort an Einfluss gewinnen. Das ist das eine. Also die schiere Größe und wenn man sich dann anschaut, dass der asiatische Raum einen großen Beitrag dazu leistet, dass wir am globalen Bruttoinlandsprodukt immer noch bei knapp 3% Wachstum stehen. Das hat viel dann eben mit der Expansion der asiatischen Volkswirtschaften zu tun. Das ist das Zweite, also dass wir dort eben weiterhin sehr, sehr gutes Wachstum sehen, nicht nur aktuell, sondern dass das dann in den nächsten Jahren auch noch weiter zunehmen wird und dass in dieser multipolaren Welt immer mehr Volkswirtschaften, wir hatten jetzt viel über China gesprochen, könnte sich irgendwann in den nächsten Jahren anschicken, mal laut dem IWF die USA bis 2040 als größte Volkswirtschaft der Welt abzulösen. Indien wird dann Japan und Deutschland laut den Prognosen Prognosen als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt abgelöst haben. Und Indonesien hatten wir zum Beispiel noch gar nicht drüber gesprochen, um mal ein weiteres asiatisches Land zu nennen, wird dann auch unter den 10 größten Volkswirtschaften der Welt stammen. Der lohnt es sich dann einfach als Investor mal den Blick genauer auf Asien zu werfen. Und das kann ich dann entweder zum Beispiel über breitere Engagements machen, wie zum Beispiel dann natürlich breiten Asien ex Japan Index oder eben auch über einzelne Länder. Das hängt dann natürlich davon ab, wie ich dann eben Asien abdecken möchte im Portfolio. Und da gibt es und gab es ganz gute Gründe, eben bei Asien dabei zu sein.
Ja, super spannend. Also es lohnt sich da näher reinzuschauen. Vielen Dank für deine Ausführungen. Und wir sind gespannt, wie sich das Wahljahr 2024 auch in Indien weiterentwickelt und welche Entwicklung wir dann noch aus dem asiatischen Raum sehen werden. Vielen Dank für deine Zeit und gerne bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne.
So, das war der Talk mit Martin Bechtloff vom ETF-Anbieter Franklin Templeton. So, jetzt musst du dich entscheiden, bist du eher pro China, pro Indien oder gibt es einen anderen asiatischen Markt, den du momentan als deinen Top-Favoriten identifiziert hast? Schreib das doch gerne mal in die Kommentare. Ich bin schon gespannt, was da von eurer Seite kommt. Ansonsten findest du in der Videobeschreibung nochmal weiterführende Informationen, auch zu den ETFs, die wir angesprochen haben. Da kannst du dich dann bei uns auf der Webseite extraetf.com nochmal ganz ausführlich darüber informieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen und natürlich, wenn du den extra ETF-Kanal abonnierst, dann verpasst du keine spannenden Talks mehr hier auf dem Kanal und da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.